wenn mir das schon mal früher in meiner Karriere irgendjemand gesagt hätte, wie viel besser hätte ich noch werden können. Und ich brauchte einfach diesen neuen Reiz, um noch mal in meiner Entwicklung weiterzukommen. Und habe mich immer schon so insgeheim für mich gefragt, okay, wie weit hättest du es im Fußball bringen können? Sobald ich in die Halle komme, ist das irgendwie alles weg und ich freue mich aufs Training und ich habe so Spaß, in der Halle zu stehen. Ist doch insgeheim schon immer ein bisschen Bayern München gewesen.
Das ist Sportlos. Seid willkommen beim Podcast über Menschen, Sportler, funktionäre Bewegung, Nachspielzeit und Wadenkrampf.
Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist Alexander Heflig. Er ist Münsteraner, Schreiberling, Ironman, Gladbach-Fan, Mr. Lefthand. Er ist Fundrunner und würde gerne die Welt verbessern. In unserem Podcast geht es um Sport, vielmehr aber noch geht es um die Menschen, die ihn ausüben, die ihn begleiten. Wir sprechen mit ihnen über Erfolge, über Misserfolge und das, was sie antreibt.
Und mit dabei ist auch Ulrich Schaper, Backpacker, Crossfitter, Holzarbeiter, Publizist, Watzmann-Besteiger, Werder-Anhänger und er würde gerne das Klima retten.
Ihre Karriere begann beim VC Mahl Anfang der 1990er Jahre. 112 Mal hat sie mittlerweile das Trikot der deutschen Nationalmannschaft getragen. Sie ist zweifache Vize-Europameisterin, dreifache deutsche Meisterin, hat im vergangenen Jahr ihre Karriere beendet und ist jetzt Trainerin beim USC Münster. Herzlich willkommen, Lisa Thomsen.
Hallo, schön, dass ich heute hier sein darf.
Für unsere Hörer vielleicht gleich noch mit dazu. Wir nehmen diesen Podcast per Zoom auf, deswegen haben wir vielleicht die eine oder andere Unebenheit in der Aufnahme. Das bitten wir natürlich zu entschuldigen. Lisa, du bist seit einigen Wochen Trainerin und wechselst jetzt in den Mutterschutz, beziehungsweise du hast dein letztes Spiel schon gecoacht und bist jetzt so gut wie Mutterschutz. Was war aufregender für dich?
Ja, sind beides Events, die riesig aufregend sind und es ist unglaublich viel passiert in meinem Leben, so in den letzten Wochen und Monaten. Die Schwangerschaft ist natürlich was ganz Besonderes als Frau, das zu erleben und wir freuen uns riesig auf unseren Nachwuchs und das ist mit das größte private Ereignis, glaube ich, was man in seinem Leben haben kann. Und gleichzeitig, ja, dann kam natürlich auch noch, dass sich der Traum, Cheftrainerin in der ersten Frauen-Bundesliga zu sein oder zu werden, dann auch noch erfüllt hat. Und da sind super viele Emotionen, die bei mir da natürlich aufkommen. Zudem, dass es auch tatsächlich unglaublich viel Arbeit war. Aber meine Schwangerschaft war bis jetzt super, super easy und ich konnte das bis jetzt auch noch alles genauso leisten. Aber auch den Moment, den wir jetzt getroffen haben, in Zusammenarbeit mit dem Staff und mit dem Verein, jetzt den Übergang zu suchen, ist tatsächlich auch genau der richtige, weil jetzt wird es dann körperlich für mich schon ein bisschen anstrengend.
Wie schwer fällt dir das zum jetzigen Zeitpunkt? Das ist ja im Grunde mitten in der Saison eine ganz heiße Phase. Ihr hattet in den letzten Wochen nicht den erhofften Erfolg. Wie schwer fällt dir das jetzt zu gehen zu dem Zeitpunkt?
Sehr, sehr schwer. Und da schlagen wirklich absolut zwei Herzen in meiner Brust. Die Mannschaft, die ist mir so ans Herz gewachsen. Und auch wenn wir jetzt, oder gerade wahrscheinlich, weil wir so schwierige Zeiten jetzt durchlebt haben, würde ich den Prozess gerne weiter begleiten, weil ich absolut an dieses Team, an jede einzelne Spielerin glaube und auch an diesen Prozess glaube, den wir begonnen haben zu begehen und zu beschreiten. Von daher ist es sehr, sehr schwierig, jetzt zu gehen. Auf der anderen Seite merke ich auch, dass ich jetzt körperlich, wie ich gerade auch schon gesagt habe, tatsächlich an meine Grenzen dann komme und auch meine Ruhephasen brauche und dass ich auch sehr mich darauf freue, auch bewusster mehr Zeit zu haben, auch gerade die letzten Wochen der Schwangerschaft und diese Vorbereitung auf den Nachwuchs und auf eine Lebensveränderung dann auch, sich darauf zu freuen, einzulassen und die letzte Zeit dann auch noch zu genießen. Von daher sind es tatsächlich wirklich absolut zwei Herzen, die da in meiner Brust schlagen.
Als Leistungssportler muss man sich immer beweisen. Du hast dich auch in deiner langen Karriere oft beweisen müssen. Ist das als Trainer, als Trainerin, ist das eine andere Form von Kritik, mit der man da umgehen muss?
Nee, im Grunde genommen ist es nicht so viel anders wie noch in meiner aktiven Karriere als Spielerin. Die Spieltage, der Wettkampf ist immer der Test, wo du danach attestiert kriegst, du bist gut genug, du hast gewonnen oder es hat halt auch mal nicht gereicht und du hast verloren. Es ist insofern ein bisschen was anderes, dass du natürlich in der Verantwortung alleine stehst und du musst alles verantworten, was da passiert. Und die letztendliche Entscheidung obliegt immer mir dann als Cheftrainerin. Ich versuche da sehr auch in unserem Staff einen kooperativen Führungsstil zu haben und mir sind alle Meinungen wichtig und aller Input wichtig und Feedback ist das Wertvollste, was du als Trainer bekommen kannst, sowohl von deinen Co-Trainern als auch von deinen Spielerinnen natürlich. Aber die letztendliche Entscheidung, die obliegt immer mir und deshalb natürlich auch die Verantwortung und das ist man natürlich so aus einem Teamsport nicht gewohnt, sondern da ist es immer die Mannschaft, da werden ganz selten einzelne Spieler rausgestellt. Und das ist tatsächlich jetzt als Trainer anders. Da habe ich die Hauptverantwortung und ich bin verantwortlich für all das, was passiert oder was auch nicht passiert.
Jetzt bist du ja nur eine kurze Zeit bislang Cheftrainerin, für 4, 5, 6 Wochen. Aber es hört sich so an, als ob du dich schon länger darauf vorbereitet hättest, genau das auch machen zu wollen. Sprich Spielerin, Weiterentwicklung, Co-Trainerin, Teammanagerin bei der deutschen Nationalmannschaft und jetzt halt Cheftrainerin beim Erstligisten. War das der Plan? Ist das dein Plan gewesen immer?
Schon immer nicht. Das hat sich vor allem so in den letzten 2, 3, 4 Jahren meiner Karriere herauskristallisiert. Das ist, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat und gerade auch so in den letzten 2 Jahren meiner Karriere dann auch hier beim USC habe ich gemerkt, dass mir das unglaublich viel gibt, jungen Spielerinnen meine Erfahrung weiterzugeben, die als Mitspielerin damals noch, aber die zu coachen und denen Sachen mit an die Hand zu geben und zu sehen, wenn es dann mal Klick macht und sie irgendwas umsetzen und sie für sich merken, boah, das war für mich richtig so ein Eye-Opener. Das hat mir ein ganz besonderes Gefühl gegeben und da einfach diese Arbeit zusammen mit Menschen und Menschen weiterzuentwickeln und meine Erfahrungen da weiterzutragen, weil auch ich für mich gefühlt habe in meiner Karriere, ich habe gewisse Sachen erst sehr, sehr spät entdeckt, erst mit Ende 30, mit über 30, wo ich mir denke, wo wenn ich das schon früher in meiner Karriere gewusst hätte, wenn mir das schon mal früher in meiner Karriere irgendjemand gesagt hätte, wie viel besser hätte ich noch werden können? Und genau das sind die Punkte und Aspekte, die ich gerne den Spielerinnen weitergeben möchte, einfach um ihnen die Chance zu geben, das Bestmögliche aus ihrer Karriere rauszuholen. Und diese Idee, das dann als Trainer zu machen, als Cheftrainerin, das hat mich gereizt und deswegen auch die Entscheidung 2017, dass ich mit meiner Trainerausbildung anfange und den A-Trainerschein dann auch 2018 gemacht habe und seitdem auch wirklich bewusst versuche, mich auf meinen Traum Cheftrainer zu sein vorzubereiten und da den Weg dann auch einzuschlagen und konsequent zu gehen. Und natürlich, dass es jetzt dann relativ schnell geklappt hat, ich sehe es als Riesenchance und auch als großen Vertrauensbeweis vom Verein gegenüber mir.
Jetzt kann man natürlich sagen, du bist beim USC ins kalte Wasser geworfen worden. Die Mannschaft funktionierte zu diesem Zeitpunkt schon nicht hundertprozentig. Du hast bislang auch den Turnaround nicht so hundertprozentig hinbekommen. Ist das eine harte Prüfung oder hättest du dir lieber so einen weicheren Übergang vorgestellt, als beim Erstligisten direkt ins Feuer gehen zu müssen? Weil das ist es ja vom Prinzip her.
Also im Grunde genommen war mein Anspruch, wenn ich Cheftrainer sein möchte, dann möchte ich das auch auf dem höchsten Leistungsniveau sein. Und ich glaube, dazu bin ich ausgebildet. Dazu habe ich auch die Erfahrung meiner ganzen Profikarriere. Und ich, ja, es war immer mein Anspruch, auf dem höchsten Niveau Trainer zu sein. Was anderes hätte ich mir irgendwie für mich nicht vorstellen können, weil ich auch als Spielerin halt so ambitioniert war und das jetzt auch als Trainer bin. Dann gesehen, einen Trainerjob mitten in der Saison zu beginnen, ist immer super, super schwierig und super kompliziert, weil du übernimmst immer eine Vergangenheit und du hast keine Chance, so richtig komplett von Anfang an deine Philosophie umzusetzen, weil du hast halt jede Woche am Wochenende tatsächlich immer die, du musst immer abliefern. Du wirst immer getestet und ich habe 5 oder 6 Tage in der Woche Zeit, mit den Mädels was Bestimmtes zu trainieren. Und am nächsten Wochenende ist der nächste Test. Müssen wir uns das nächste Mal beweisen. Das heißt, das ist für einen Trainer, aber egal wo, immer eine super schwierige Situation. Von daher ging es jetzt erstmal darum, zu versuchen, so die Hauptbrandherde zu löschen und die Mannschaft spielerisch, aber auch mental auf den richtigen Weg zu bringen. Und was uns da so ein bisschen nicht so wirklich in die Karten gespielt hat, ist einfach, dass das Niveau in der Bundesliga mittlerweile so, so hoch ist, dass wenn du nicht wirklich auf dem absoluten Top deiner Leistungsfähigkeit performst am Wochenende, dann verlässt du das Spiel leider häufig als Verlierer. Und deswegen ist es bis jetzt noch ausgeblieben, dass wir uns für teils auch sehr gute Leistungen belohnen konnten. Und das macht im Moment die Situation natürlich dann auch ein Stück weit schwierig. Aber das möchte ich auch nochmal betonen. Wir alle hier im Staff und die Spielerinnen, wir glauben an den Weg, den wir eingeschlagen haben. Und wir werden den auch konsequent so weitergehen, bis wir uns dann tatsächlich mal für unsere Leistung und für unsere harte Arbeit die letzten Wochen auch belohnen.
Du hast so ein, wenn man auf die so eine Metaebene geht, hat man das Gefühl, dass du auch so einen altruistischen Ansatz hast. Du hast mal gesagt in einem Interview, du willst jede einzelne Spielerin besser machen. Was heißt das? Heißt das bei Spielern, dass du das Leistungsvermögen glaubst, noch verdoppeln zu können, 20% drauflegen zu können? Wie sieht das aus? Wo setzt du da an?
Der Hauptaspekt dabei ist, dass natürlich wichtig ist als Trainer, dass du eine gewisse Philosophie hast, spielerisch, aber auch wie du mit Menschen umgehst, wie du Menschen führen musst. Aber gerade was das Spielerische angeht, dass du nicht jede Spielphilosophie mit jedem Spieler umsetzen kannst. Und mein Ansatz ist aber trotzdem zu versuchen, das Bestmögliche aus jedem Spieler und somit aus der Mannschaft rauszuholen. Was auch manchmal dann bedeutet, dass ich meine Spielphilosophie anpassen muss oder dass ich meine Art und Weise, mit Menschen umzugehen, aber mit Menschen coachen muss, so auf die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Spielerinnen anpassen muss, dass ich die greifen kann und dass ich alle da mitnehmen kann. Und dass es nicht so ist, ich habe meine Spielphilosophie X und die ziehe ich durch und die Spielerinnen, die mir folgen, die folgen mir und super und der Rest bleibt auf der Strecke. Sondern da ist wirklich mein Ansatz, dass ich versuche zu lernen und mich zu hinterfragen und so auf die einzelnen Spielerinnen einzugehen, dass ich möglichst alle oder einen ganz, ganz hohen Prozentsatz schaffe, wirklich abzuholen und somit dann auch tatsächlich wirklich besser zu machen.
Du hast mit einigen der Spielerinnen selber noch auf der Platte gestanden. Ist das hilfreich oder ist das schwierig, jetzt sozusagen die Rolle zu tauschen, vom Feld ans Spielfeld ranzuwechseln?
Auf der einen Seite ist es ein riesengroßer Vorteil, weil ich kenne viele von den Spielerinnen auch auf einer sehr persönlichen Ebene. Und letztendlich, wenn wir von Coaching reden, dann reden wir von Beziehungen, dann reden wir davon, Menschen so gut kennenzulernen, dass du halt weißt, wie du sie nehmen musst, wie du sie packen musst, um sie zu motivieren, um sie dazu zu kriegen, das zu tun, was du gerne möchtest oder was notwendig ist, um Leistung zu bringen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Balanceakt und du bist in einer ganz anderen Rolle und da muss man sich auch bewusst sein. Und da waren ein paar ganz bewusste Entscheidungen, die ich dann auch getroffen habe oder die ich auch treffe, wo ich dann bewusst auch versuche, da ein bisschen dann auch die Distanz zu wahren, beziehungsweise der Mannschaft oder der Mannschaft den Raum zu geben, den auch Spielerinnen nötig haben. Das heißt, in der Umkleidekabine muss auch mal nach einem Training oder nachdem ich jemanden dann vielleicht auch mal ein bisschen härter angepackt habe im Training, müssen die Mädels den Raum haben, auch mal zu sagen, was war heute mit der los oder ne, das fand ich total scheiße oder sich dann auch mal über mich auszulassen, das ist auch völlig okay, weil das gehört dann auch einfach dazu.
Wenn ein Trainer im Fußball sagen würde, ich gehe nicht mehr in die Kabine rein, dann würde man es nicht verstehen. Du hast auch gesagt, ganz zu Anfang deiner Trainerlaufbahn jetzt beim USC oder deines Trainerengagements, die Kabine ist für mich tabu. Was bedeutet das?
Die Kabine für mich tabu bedeutet, dass das wirklich ein Raum ist, in der das ist für die Mannschaft das Zuhause hier in der Halle. Und da müssen die sich wohlfühlen und da müssen die all das machen dürfen und können, was sie zu Hause in ihrem Wohnzimmer auch machen würden. Und deswegen ist das ein Raum, der nur für die Mannschaft selber ist. Die einzige Ausnahme, die wir dazu machen, ist tatsächlich, wenn wir eine Vorbesprechung zum Spiel haben oder nach einem Spiel dann die Nachbesprechung. Das sind die einzigen Situationen, wo ich wirklich in die Kabine gehe, während die Mannschaft dann auch da ist und praktisch in diesen Raum, in diesen Safe Space dann eintrete. Und ansonsten versuche ich das wirklich zu vermeiden, weil das muss ja der Raum sein, wo die Mädels sich wohlfühlen und wo die auch alles rauslassen dürfen, was in ihnen vorgeht.
Fällt es dir schwer, dran vorbeizulaufen an dem Raum, an der Kabine?
Der Vorteil ist, dass die Kabine hier im Bergfidel die allerletzte Kabine ist. Von daher komme ich da so oft gar nicht dran vorbei.
Vielleicht können wir das Thema mal switchen, weil du vorher hast du gesagt, du bist Ende 30, was nicht stimmt. Du bist eher Mitte 30 als Ende 30. Und ganz am Anfang deines Lebens hast du zurückgeblickt auf dein Leben und hast gesagt, meine Mutter war mit mir schwanger und da war sie schon mit mir in der Halle. Und du wärst noch ein kleines Kind gewesen, da wärst du auch schon in der Halle gewesen. Du hast also Stallgeruch beim Volleyball oder beim Sport. Und wie sehr lebst du das heute noch? Ist das immer noch so? Ist die Halle quasi dein zweites Zuhause, die Trainingshalle?
Ja, ich glaube, die Halle und der Sport tatsächlich. Dadurch, dass ich jetzt auch schwanger bin, und dann spricht man natürlich auch mit seiner eigenen Mama noch mal ein bisschen intensiver. Und meine Mutter hat Diplom-Sport studiert an der Sporthochschule in Köln und hat tatsächlich noch eine Trampolinprüfung ableisten müssen, als sie mit mir im vierten Monat schwanger war. Das heißt, schon da war Sport irgendwie ein Thema und dann natürlich auch der Volleyball, dadurch, dass meine Eltern beide selber gespielt haben, auf nicht so hohem Niveau, aber trotzdem gespielt haben, war ich tatsächlich immer schon in der Halle präsent und es ist auch so, dass ich mich in der Halle immer noch sau wohl fühle. Das heißt, egal wie stressig mein Tag ist und egal wie viel du dann als Cheftrainer zu tun hast, sobald ich in die Halle komme, ist das irgendwie alles weg und ich freue mich aufs Training und ich habe so Spaß in der Halle zu stehen. Das ist wirklich wie ein zweites Zuhause für mich und hier fühle ich mich einfach pudelwohl.
Also wenn du dann als Kind im Bauch deiner Mutter schon so durchgerüttelt wurdest, dann kannst du ja sagen, dass du das, was beim USC, was wir mal Krise nennen, durchaus auch bewältigen wirst können, oder?
Ja, ich bin, wie gesagt, ich bin von diesem Weg, den wir eingeschlagen haben, so überzeugt und ich glaube, dass wir die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Uns fehlt halt jetzt dieses Erfolgserlebnis, aber wir haben so talentierte und auch gute Spieler. Wir haben so viel Wissen im Staff. Wir haben so viele andere Ressourcen, sei es über Sport, Psychologie, sei es über Ernährungsberatung. Wir haben all die Bausteine, die du brauchst, um in der Bundesliga bestehen zu können. Jetzt ist es noch, die Puzzleteile so zusammenzusetzen, dass es halt passt und dann mit einem Erfolgserlebnis zu unterstreichen. Und ich glaube, wenn einmal dieser Knoten bei uns dann geplatzt ist, dann wird auch der Weg weiter nach oben gehen.
Du hast mit 8 Jahren das erste Mal gespielt in Mal, wenn ich das richtig recherchiert habe. Seitdem ist ganz viel bei dir passiert. Du hast ganz viele Vereine in Deutschland kennengelernt. Du bist auch im Ausland gewesen. Gibt es eine Zeit, wo du sagen würdest, die hast dich ganz besonders in deiner Entwicklung geprägt oder vielleicht sogar auch eine Person?
Also ich glaube, als Mensch und da, wo ich dann jetzt stehe, bist du geprägt von all den Erfahrungen, die du gemacht hast. Und da gibt es viele Menschen, die auch an diesen Erfahrungen natürlich die dazu beigetragen haben. Und es sind auch die positiven sowie die negativen Erlebnisse, die einen zu dem machen, wer man letztendlich ist. Und ja, da gibt's super viele positive Momente und zum Beispiel meine erfolgreichsten Jahre waren sicherlich die Jahre in Schwerin, wo ich 5 Titel in 4 Saisons gewinnen konnte, die einen da schon auch extrem geprägt haben im Positiven. Es gab aber auch die Situation zum Beispiel, dass mein erstes Jahr, meine ersten 1,5 Jahre in Schwerin gar nicht so einfach waren und gar nicht so erfolgreich waren, weil du dich auf einmal davor war alles relativ einfach und du hast gemacht und du hast gespielt und du bist besser geworden. Das war aber so der erste Moment in meiner Karriere, wo ich so richtig mit diesem absoluten Leistungsgedanken konfrontiert wurde und auch mit dem, okay, wir haben eine Mannschaft, die ist zusammengeholt worden, um deutscher Meister zu werden. Das heißt auch wirklich mit der Essenz des Leistungssportgedankens und auch mit dem Druck dann tatsächlich abliefern zu müssen. Und das hat mich, glaube ich, doch sehr als Sportler dann auch geprägt zu lernen, mit diesem Druck umzugehen. Mit all diesen Ressourcen, die wir da dann auch zur Verfügung hatten. Aber das war sicherlich für mich eine sehr prägende Zeit, weil auch dann für mich die Zeit angefangen hat, bei der Nationalmannschaft aktiv zu sein, wo mein Horizont auch von relativ klein und klar Bundesliga, aber alles in Deutschland, dann auf einmal aufgegangen ist, mit den Top-Volleyballerinnen Deutschlands zusammen zu arbeiten in der Nationalmannschaft, die dann auch viel aus dem Ausland erzählt haben und dann selber sich in der Situation wieder zu finden, in Deutschland absolute Spitze zu sein und jedes Spiel gewinnen zu müssen und immer Leistung erbringen zu müssen. Das hat mir nochmal die Augen geöffnet und auch einfach nochmal ganz, ganz andere Perspektiven gegeben und dieses Lernen von erfahrenen Sportlern, von professionellen Sportlern, wie die mit ihrem Sport umgehen, wie die mit ihrem Körper umgehen, wie da so Denkweisen sind, das hat sicherlich nochmal für einen enormen Schub in meiner Karriere gesorgt.
Jetzt spielst du auf einer Position, hast auf einer Position gespielt als Libera, die, wo man immer sagen muss, okay, das ist schon so eine Position, da gibt es ja nicht allzu viele von in einer Mannschaft, muss man ja immer sagen. Gerade auch Nationalmannschaft, da war Kerstin Czerlich lange, lange Jahre gesetzt auf dieser Position, hat über 300 Auftritte gehabt in der Nationalmannschaft. Ist das für dich so ein Ansporn gewesen, zu sagen, also ja, das ist meine Position. Wenn ich Nationalmannschaft spielen will, dann muss ich auch diesen Konkurrenzkampf mit so einer Spielerin auch annehmen?
Ja, auf jeden Fall. Also schon alleine aufgrund meiner Körpergröße mit nur 1,72, was fürs Volleyball schon echt klein ist, war mir relativ schnell klar, dass wenn ich auf hohem und auf internationalem Niveau Volleyball spielen möchte, dass das dann nur auf der Libero-Position möglich ist. Und zudem war ich nie eine Spielerin, die jetzt enormes oder super großes Talent hatte, weil ich war immer eine derjenigen, der am allerhärtesten gearbeitet hat, weil ich das wirklich wollte. Und von daher habe ich diesen Konkurrenzkampf immer als was sehr Positives, als was sehr Motivierendes empfunden. Natürlich auch mit Enttäuschung geprägt, weil man öfter dann auch mal zu Turnieren der Nationalmannschaft nicht mitgefahren ist oder weil man ja auch damit konfrontiert wurde, okay, du bist noch nicht gut genug, du spielst nicht so oft, wie du dir das gerne wünschen würdest, aber das war für mich immer mehr Ansporn und das war immer für mich die Motivation, noch härter zu arbeiten und noch zu versuchen, mich, auch wenn es nur um kleine Prozentzahlen in meinen Annahmewerten war, mich immer weiter noch nach oben zu verbessern und zu versuchen, ja, die bestmögliche Spielerin zu werden und der bestmögliche Libero, der ich sein kann. Und das war immer, das war immer meine ganz, ganz große Stärke.
Du hast 112 Länderspiele. Heißt das, du bist damit zufrieden? Das ist super. Oder bist du so ehrgeizig, dass du sagst, eigentlich hätten es mindestens 150 oder 200 sein müssen? Wie geht man damit um?
Also ich bin sehr zufrieden mit, wie meine Karriere gelaufen ist und auch wie meine Nationalmannschaftskarriere gelaufen ist. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass ich noch mehr, noch häufiger gespielt habe. Ich glaube, das ist auch die Essenz eines Profisportlers, auch gerade eines Teamsportlers. Du willst immer spielen, du willst immer auf dem Feld stehen. Ich habe mich aber auch immer mit meinen Rollen, die ich ausgefüllt habe, in der Nationalmannschaft identifiziert. Und letztendlich auch mit der Nationalmannschaft alles erreicht, was ich erreichen wollte, bis auf das i-Tüpfelchen, was die Olympischen Spiele sind. Das habe ich leider als aktiver Sportler, haben wir das nicht geschafft. Aber es ist für mich auch deshalb ein umso größerer Ansporn, das dann jetzt noch als Trainer irgendwann mal zu schaffen.
Wenn du auf deine Karriere guckst, dann bewegst du dich ja ab Schwerin. Also deine Stationen sind Mahl, Sinsheim, Leverkusen, USC Münster das erste Mal in den Nullerjahren. Aber ab Schwerin bewegst du dich auf einem extrem hohen Level. Und dieses Level bedeutet, du bist Teil einer Elite. Ist man sich dieser Elite bewusst oder dieses Elite-Denkens bewusst? Verändert sich dann was, wenn man sagt, okay, jetzt geht es nicht mehr darum, Bundesliga zu spielen, sondern jetzt geht es darum, Nationalmannschaft zu spielen, internationale Titel zu holen? Merkt man das? Verändert sich was im Charakter?
Ja, das ist ein bisschen das, was ich gerade schon angesprochen habe, dass ich, bevor ich nach Schwerin gewechselt bin, dass das... Du hast gemacht und du hast gespielt und du hast natürlich realisiert, du bist ganz gut und du spielst in der Bundesliga. Aber der Wechsel dann nach Schwerin und dieses absolut leistungsorientierte Denken, das hat extrem viel in mir nochmal verändert, weil ich einfach gemerkt habe, was dazugehört, Leistungssportler zu sein und dass es mehr ist, als nur jeden Tag ins Training zu gehen und dass es mehr ist, hart an sich zu arbeiten, sondern dass du wirklich dich reflektieren musst, was du wann in welchen Situationen machst und dich hinterfragen, ist das wirklich das Richtige? Ist das das, was mich nach vorne bringt? Dann diese zusätzlichen Aspekte mit Sportpsychologie, mit Ernährung, um diese kleinen Details so anzupassen, dass du tatsächlich in der Lage bist, deine bestmögliche Leistung zu bringen. Und von daher... hat sich da ab da sehr, sehr viel nochmal verändert. Und da war man sich dann auch bewusst, okay, du erreichst jetzt ein gewisses Niveau oder du willst da in der absoluten Elite dich auch festsetzen. Dafür musst du das und das und das machen und umsetzen. Und gleichzeitig, das bedeutet auch, dass du dann auf andere Dinge in deinem Leben auch einfach verzichten musst.
Du hast eigentlich ja fast ganz unverständlich, du hast eigentlich nach den erfolgreichsten Jahren, die du jetzt in den Schwerin ja dann gehabt hast, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du zweimal eigentlich erstmal ohne Vertrag dagestanden, glaube ich. Ne? Das war das, wo du nach Baku gewechselt bist und ich glaube 2 Jahre später, nach der EM 2015, war das eine ähnliche Situation. Als so erfolgreiche Spielerin, also wie hast du aus dieser Situation herausgefunden?
Also erstmal ist das der Situation geschuldet, dass auf der Libero-Position hat man weniger Chancen im Ausland zu spielen, weil viele europäische Ligen haben Ausländerbeschränkungen. Das heißt, die Vereine sind eher bestrebt, Außenangreifer, Diagonalangreifer einzukaufen, die viele Punkte machen. Dann vielleicht nochmal einen Mittelblocker, dann vielleicht nochmal einen Zuspieler, aber eigentlich so gut wie nie ein Libero. Damals war es so, dass in Aserbaidschan diese Regelung noch nicht bestand. Das heißt, dass die so viele Ausländer haben konnten, wie sie gerne wollten. Und für mich war das dann ein Moment 2013, wo ich das Gefühl hatte, wenn ich jetzt nochmal einen Schritt in meiner Karriere nach vorne machen möchte, dann brauche ich das, dass mein Horizont nochmal weiter aufgeht und dann brauche ich und wünsche ich für mich und für meine Entwicklung einfach auch diesen Schritt ins Ausland zu wagen. Und ich hatte Angebote und ich hatte auch gute Angebote aus der Bundesliga. Aber ich hatte da bis dahin auch schon, da waren es dann 12 oder 13 Jahre, die ich schon erste Liga gespielt habe. Das heißt, ich habe alle schon gesehen in Deutschland. Ich habe alle Titel schon gewonnen. Ich kannte alle Hallen in- und auswendig. Und ich brauchte einfach diesen neuen Reiz, um nochmal in meiner Entwicklung weiterzukommen. Und da war mir halt diese Auslandserfahrung extrem wichtig. Und zwar so wichtig auch, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt nicht direkt einen Anschlussvertrag finde, das waren beides mal Europameisterschaften, die wir da gespielt haben, dann ist mir das so sehr wichtig, dass ich darauf warte oder hoffe, dass sich dann durch Verletzungen oder wie auch immer in der Saison die Chance ergibt, dass ich meine Auslandserfahrung machen kann. Und da gehört auch immer ein bisschen Glück zu, wobei es auch immer so ist, dass sehr, sehr viel dann doch auch immer auf dem internationalen Transfermarkt passiert, dass ich tatsächlich beides mal dann auch die Chance bekommen habe, nochmal einen Vertrag zu finden.
Aber jetzt mal ehrlich, warum nicht Istanbul, Florenz oder Mailand? Warum Lokomotive Baku?
Ja, das hat mit, was ich gerade erklärt habe, das hat mit der Ausländerregelung zu tun, weil gerade in Italien ist es so, du darfst nur 3 Ausländer auf dem Feld haben und kein italienischer Verein, das kann man auch jetzt noch gucken, wenn man nach Italien guckt, kein italienischer Verein entscheidet sich dann für eine ausländische Libera, weil sie selber natürlich auch durch ihre Jugendausbildung da sehr, sehr gute Leute haben. Und dann auch eher sagen, okay, dann besetzen wir die Position mit einer italienischen Spielerin und holen uns lieber die ausländischen Angreifer, die für uns richtig, richtig gute Punkte machen und die letztendlich im Volleyball auch den Ausschlag geben. Und da war einfach keine Chance. Wenn du nicht wirklich zu den Top 1, 2, 3 Liberos der Welt gehörst, dann hast du in diesen Ligen, die mit Ausländerbeschränkungen arbeiten, einfach keine Chance auf der Position. Mhm. Und das war in Aserbaidschan war das damals nicht so. Die hatten gar keine Ausländerbeschränkung und hattest du dann tatsächlich als Libero auch mal die Chance, da zu spielen. Deswegen war zum Beispiel auch unter anderem Lenka Dürr in Aserbaidschan und hat da gespielt.
Du hast auch 2 Jahre gespielt. Oft ist es ja so, Spieler gehen ins Ausland, kommen nicht klar. Ist ja auch schwierig vermutlich, aber du hast 2 Jahre da gespielt. Wie groß war der Kulturschock oder wie groß war der Kulturgewinn? Wie kann man das definieren? Und wie kam dieser Wechsel dann auch zustande?
Ja, also der Kulturschock war natürlich erstmal, der war da und der war greifbar. Die aserbaidschanische Kultur ist eine ganz andere, als wir hier in Deutschland gewohnt sind. Hier ist doch alles sehr strukturiert, sehr organisiert. Man kann sich auf Aussagen verlassen. Der ganze Spielbetrieb ist durchorganisiert. Und in Aserbaidschan war das schon eher sehr chaotisch. Und kommst du heute nicht, kommst du morgen. Wenn du wichtige Dokumente brauchtest und da mal irgendwo auf die Stadt oder so musstest, dann waren ständig irgendwelche Feiertage und sie haben dich vertröstet auf in 2 Wochen. Und in 2 Wochen, wenn du wieder hingegangen bist, haben sie sich vertröstet auf in 3 Wochen. Und das dauert noch, dann ist wieder dieser Feiertag. Und es war tatsächlich bis auch im Spielbetrieb so kurios, dass wir einmal zum Spiel gefahren sind und in die Halle rein sind aus dem Bus und der Präsident der gegnerischen Mannschaft da stand und einfach und gesagt hat, meine Mannschaft spielt heute nicht, wir sind müde von der Champions League, wir spielen heute nicht. Und dann ist dieses Spiel einfach abgesagt worden, ohne dass irgendwelche Punkte am grünen Tisch verteilt wurden, sondern es war dann einfach so, dass das irgendwie verschoben wurde und das war für alle normal und das war dann so. Und das ist natürlich für einen Sportler und gerade für einen Sportler, der hier in Deutschland groß geworden ist, eine absolute Kuriosität. Und wir konnten das gar nicht glauben, dass jetzt einfach so dieses Spiel abgesagt wurde, auf das wir uns ja natürlich die Tage davor schon vorbereitet hatten mit Videomeetings und heiß waren, das Spiel zu spielen. Und dann kommst du in die Halle und der Präsident sagt einfach, ja, nö, wir spielen jetzt nicht und das ist völlig okay. Und das waren natürlich, da wirst du mit Sachen konfrontiert, die so auch außerhalb deines Horizonts liegen, mit denen du dich dann erstmal auseinandersetzen musst. Aber gerade deshalb waren das Erfahrungen, dann auch damit umzugehen. Ich bin von Natur aus auch eher ein strukturierter Mensch, aber da zu lernen, dass du flexibel sein musst und dass du auch flexibel in deinem Denken sein musst und dass du lernen musst, auch mit solchen Situationen umzugehen, auch wenn das vielleicht jetzt gerade nicht dein Naturell ist, das hat mich nochmal enorm nach vorne gebracht als Mensch und als Persönlichkeit.
Wann hast du denn das erste Mal tatsächlich darüber nachgedacht, deine Karriere zu beenden und sozusagen den Fokus auf deine außersportliche Karriere, also außerhalb vom Spielfeld, zu legen?
Ja, also das ist tatsächlich mehr in den Fokus gerückt 2016, wo wir im Januar dann auch die Olympia-Quali für Rio verpasst hatten, was natürlich immer so ein großes Break ist, wenn du schon in einem gewissen Alter bist. Wo sich dann auch angedeutet hat, okay, in der Nationalmannschaft, da wird sich was verändern, die ältere Generation wird so ein bisschen abtreten, die neuen kommen nach. Und das war sicherlich so ein Moment in meiner Karriere, wo ich da angefangen habe, mehr drüber nachzudenken. In der darauffolgenden Saison habe ich mir dann aus privaten Gründen, aber auch aus studientechnischen Gründen dann so eine Auszeit genommen, weil ja, es ging so ein bisschen mehr Gedanken, okay, ich möchte gerne mein Studium dann, meinen Bachelor dann jetzt auch fertig abschließen. Und ich brauchte auch tatsächlich nach so vielen Jahren mal ein kleines Break. Hab dann mein Studium abgeschlossen 2017, habe aber auch festgestellt, dass mir Leistungsvolleyball extrem gefehlt hat. Und gerade zu dem Zeitpunkt dann im Mai 2017 gab es hier in Münster die Möglichkeit, dass sie auf der Suche waren nach einem Libro. Und da hat das für mich dann einfach nochmal Klick gemacht. Und ich habe auch aktiv den Kontakt zum Verein gesucht, weil das hat mir echt nochmal Motivation gegeben. Und da habe ich mich nochmal auf jeden Fall für die nächsten ein, zwei Jahre gesehen. Und meine Karriere, wie sie jetzt war und auch mit dieser Pause, das hat sich für mich noch nicht richtig und noch nicht fertig angefühlt. Und daher diese Chance zu bekommen, hier nochmal in Münster zu spielen, so nah an meinem Zuhause, wo meine Eltern wohnen, das hat für mich einfach nochmal perfekt gepasst. Und da bin ich auch nochmal richtig aufgelebt in den zwei Jahren. Wobei schon auch der Gedanke, dass das ein guter Karriereabschluss sein könnte, schon auch immer da war. Und meine Priorität war immer noch Volleyball auf höchstem Niveau, aber ich habe trotzdem immer geguckt, dass ich was nebenbei mache, und mir war das auch immer super wichtig. Mir ist es persönlich super wichtig, mich immer herauszufordern und dazu zu lernen, und von daher war für mich das schon auch immer wichtig, neben dem Leistungsvolleyball was zu machen. Und von daher ging dann schon die Entscheidung dahin, okay, ich fange mit meiner Trainerausbildung an, nach dem erfolgreichen Abschluss dann 2018 war, okay, ich möchte eigentlich nochmal ein zusätzliches Studium machen, und dann ging das hin zu Sport-Business-Management, weil ich immer mehr gemerkt habe, dieser Sport oder Sport an sich hat mir so viel gegeben in meinem Leben, und ich möchte, dass das weiter Teil von meinem Leben bleibt. Und so Stück für Stück ist diese Entscheidung gereift, auch von Leuten von außerhalb oder von Mitspielerinnen, die dann gesagt haben, hey, das hilft mir so sehr, wenn du mich coacht im Training, dann noch als Mitspielerin. Aber auch Leute von außen, die gesagt haben, boah, ich könnte mir richtig gut vorstellen, dass du ein richtig guter Trainer wärst. Und ja, so Stück für Stück ist dann in mir diese Entscheidung gereift, dass mich der Job unglaublich gereizt hat und dass er mich tatsächlich auch unglaublich gereizt hat und reizt, weil ich weiß, es gibt zu wenig Frauen auf dem Niveau, die professionell coachen und professionell Trainerin sind, wo ich mich auch immer gefragt habe, okay, woran liegt das, warum ist das so? Und ich mir auch hundertprozentig sicher bin, gerade wenn Frauen coachen, dass das richtig gut sein kann. Mhm. Und da ist für mich dann diese Entscheidung so gereift, dass ich diesen Weg dann auch konsequent weiter so beschritten habe.
Uli, grundsätzlich die Frage immer am Ende eines Gesprächs, ist eigentlich jetzt alles gesagt? Was meinst du?
Ja, fast. Also zwei Fragen hätte ich tatsächlich noch. Du hast mir eigentlich schon direkt eine schöne Vorlage gegeben gerade, Lisa. Du hast gesagt, dass du eigentlich immer auf der Suche nach Neuem bist, immer neue Herausforderungen, dich selber auch gerne neu herausforderst. Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
Wann habe ich das letzte Mal zum ersten Mal? Das war in der Saison, wo ich also das ist das, was mir so ins Auge springt, wo ich mir die Pause genommen habe, weil mir das tatsächlich auch mal die Möglichkeit gegeben hat, was zu machen, was ich schon immer mal machen wollte, aber noch nie gemacht habe. Und ich habe, das hat wieder mit Sport zu tun, natürlich, wie sollte es anders sein? Ich habe schon immer sehr, sehr gut Fußball gespielt und habe mich schon immer gefragt, so auch wenn man in Interviews mal gefragt hat, was würdest du machen, wenn du nicht Volleyball spielen würdest? Und habe mich immer schon so insgeheim für mich gefragt, okay, wie weit hättest du es im Fußball bringen können, wenn du das von Anfang an verfolgt hättest? Und habe mich dann dem FFC Recklinghausen angeschlossen und die haben zu dem Zeitpunkt Westfalenliga gespielt. Und da konnte ich dann mittrainieren, so für eine halbe Saison mittrainieren und auch ein bisschen spielen. Natürlich nicht in der Startmannschaft, aber ich konnte mich da ganz gut behaupten und ja, einfach mal so, ohne das jemals gemacht zu haben und ohne jemals irgendwie auf einem professionelleren Niveau Fußballtraining gehabt zu haben, konnte ich mich behaupten und das war eine total schöne Erfahrung und auch eine neue Herausforderung, wo ich wirklich mal was gemacht habe, was ich schon immer mal machen wollte, aber irgendwie noch nie die Zeit dafür hatte.
Es sollten ja jetzt nur noch eine Frage kommen, aber jetzt müssen wir natürlich schnell Quiz machen. Lieblingsspieler im Fußball ist?
Robert Lewandowski.
Und Liebling. Okay, Lewandowski, oh. Ich sage lieber gar nichts dazu. Lieblingsverein?
Im Fußball?
Ja.
Ich muss es ja zugeben, und da schlägt immer noch das Herz von meinem jetzt mittlerweile leider verstorbenen Opa in mir, ist doch insgeheim schon immer ein bisschen Bayern München gewesen.
Es gibt ja einen Song, in dem es heißt, was ist passiert in deinem Leben, dass du Bayern-Fan wirst? Also ein Wortlaut darf ich ja nicht wiederholen, aber okay, lass ich so stehen. Dann als letzte Frage, schwierige Frage, glaube ich. Ferndiagnose, sollte Joachim Löw Bundestrainer bleiben, ja oder nein?
Ja, das ist so schwierig von außen zu urteilen. Ja, meine persönliche Meinung sieht so aus, dass ich glaube, dass sich keiner, der nicht in der Situation tatsächlich involviert ist, ein Urteil darüber erlauben kann. Aber mein Eindruck ist schon der, dass ich empfinde, dass er die Mannschaft nicht mehr so erreicht, dass er sie nachhaltig verändern und verbessern kann. Und wenn man so ein Gefühl hat, ich glaube, dann ist der Moment gekommen, wo man Veränderungen vornehmen sollte.
So, und jetzt kommt die tatsächlich letzte Frage, versprochen. wenn du dir so eine Szene vorstellst in Münster im Sommernachtskino, ich weiß nicht, bist du schon mal gewesen?
Leider noch nicht, aber ich möchte unglaublich gerne gehen, wenn
okay.
Dann der ganze Corona-Trara dann endlich mal irgendwann vorbei ist.
Momentan ist da ja auch nichts aufgebaut. Wir stellen die Frage trotzdem. Wenn du dir jetzt vorstellst, wenn die Leinwand dort runtergeht, du kannst bestimmen, was dort draufsteht, so eine Botschaft, einen Satz. Was würde da bei dir stehen?
Auf mich persönlich bezogen oder auf meine Arbeit und meinen Verein bezogen oder einfach?
Freie Wahl, also was dir vielleicht eine Herzensangelegenheit ist, was dir auf der Seele brennt, was du vielleicht einfach so als Botschaft weitergeben möchtest.
Also so eine Traummessage auf so einer Leinwand wäre Thomsen führt USC Münster zum ersten deutschen Meistertitel nach 20 Jahren.
Das werden alle Fans des USCs total gerne lesen auch. Lisa Thomas, ganz vielen Dank, dass du zu Besuch saßt, hätte ich jetzt fast gesagt, also zumindest virtuell. Ganz viel Erfolg bei deinem Mutterprojekt, was jetzt ja erstmal im Fokus steht. Und genau, wir hören uns bestimmt ganz bald wieder.
Ja, ja, vielen, Dankeschön. Vielen Dank, dass ihr mich gefragt habt und dass ich dabei sein durfte heute.
Sehr gerne. Danke und Tschüss und alles Gute.
Ja. Dankeschön, tschüss.
Tschüss. Job.